Frauengeschichten. Wie komme ich auf so eine Überschrift? Angeregt wurde ich dazu durch einen Beitrag in der Zeitung, in unserer Weinheimer Zeitung, Weinheimer Nachrichten. Dort ist ja immer am Samstag das geistliche Wort. Und es war zur Kerwezeit, da war eben dieses geistliche Wort. Und die Verfasserin, die schrieb, wie die Abigail den König David mit einem Zwetschgenkuchen für sich gewonnen hat. Dachte ich, ich habe in der Bibel noch nie was von einem Zwetschgenkuchen gelesen. Muss doch mal nachforschen und hat danach gelesen. Und siehe da, also es war zwar Kuchen, aber kein Zwetschgenkuchen. Hat aber zur Kerwe ganz gut gepasst. Aber das Ganze hat mich angeregt, darüber nachzudenken, was denn die Bibel alles über Frauen zu erzählen hat. Und ich möchte heute mal mit der Abigail anfangen, will aber dann weitermachen, vielleicht noch einige Predigten mehr, wo ich Frauen, Personen aus der Bibel herausgreifen will, die für uns zum Vorbild werden können. Wenn man die Geschichte verstehen will, ist es notwendig, dass man das Umfeld ein klein bisschen betrachtet. Frauen haben es heute ganz anders wie Frauen damals zur Zeit von Abigail. Eine Frau lebte mehr oder weniger behütet, ganz eng eingebunden in ihre Familie. Nach außen hin hatte sie gar nichts zu sagen. Das war alles Aufgabe der Männer. Ihre Aufgabe war es mehr, sich um Heim und Herd zu kümmern. Und von daher ist es vielleicht etwas ganz Besonderes, wenn wir später hören, wie Abigail sich verhalten hat. Die Bibel, insbesondere das Alte Testament, ist voll von Männergeschichten. Geschichten von Gottesmännern, von Königen, von Helden, von Feiglingen, von Sündern und vielen anderen. Und dazwischen findet man immer wieder, wie eine Perle, einige Geschichten von, mit und über Frauen. Es lohnt sich, diese Geschichten zu suchen und sich mit ihnen zu beschäftigen. Und eine davon finden wir im ersten Buch Samuel im Kapitel 25. Ist ein ganzes Kapitel, was dieser Geschichte gewidmet ist. Die Geschichte handelt zur Zeit Davids, als er noch nicht König war, als er auf der Flucht vor Saul war. Er wird aber schon von vielen Menschen im Volk verehrt und er hat sich eine Gefolgschaft von ungefähr 600 Männern gesammelt, die mit ihm durch die Lande zogen. Man würde ihn heute vielleicht mit Robin Hood vergleichen. Das war so eine Truppe von Freischärlern, von Menschen, Männern, die ungebunden waren, die sich eigentlich nicht so richtig mit Saul und den Ordnungen damals zurechtfinden konnten. Sie lebten, wenn man es ganz streng nimmt, außerhalb des Gesetzes. Unser Text lässt den Schluss zu, dass diese Männer die Landbevölkerung vor den Übergriffen feindlicher Eindringlinge schützten und im Gegenzug dafür bekamen sie ihren Unterhalt. Manchmal haben sie ihn auch mehr oder weniger unverhohlen eingefordert. In der Wüste Maon, im Ort Karmel, lebte ein reicher Nomade namens Nabal. Dessen Reichtum wird mit 3000 Schafen und 1000 Ziegen beschrieben. Das sagt uns heute wenig, aber für die damalige Zeit war das ein erheblicher Reichtum. Das war also nicht nur jemand, dem es gut ging, das war jemand, dem es sehr gut ging. Nabal und seine Frau Abigail werden als ein Paar beschrieben, wie es unterschiedlicher gar nicht sein kann. Auf der einen Seite ist Abigail eine Frau von Verstand und großer Schönheit, wie uns die Bibel sagt. Nabal, ein Grobian, ein primitiver Mensch, roh, cholerisch und boshaft. Schon die Namen der beiden drücken das aus. Wenn man Nabal übersetzt, dann heißt das Tor oder Narr oder boshafter Mensch. Und der Name Abigail ins Deutsch übertragen heißt Freude des Vaters. Das ist ein wunderschöner Name, hat mir gut gefallen. Freude des Vaters. Meine Tochter ist mir auch eine Freude. Als nun Nabal das Fest der Schafschur feiert, schickt David seine Männer los, um Lebensmittel zu requirieren. Manche würden auch sagen, er hat sein Schutzgeld eingefordert. Als David in der Wüste hörte, dass Nabal seine Schafe schor, schickte er 10 junge Männer mit dem Auftrag los, geht nach Karmel hoch und fragt Nabal in meinem Namen nach seinem Wohlergehen. Richtet ihm aus: Ich wünsche dir alles Gute, Friede sei mit dir, mit deiner Familie und mit allem, was du besitzt. Ich habe gerade gehört, dass du Schafschuhe hast. Du weißt doch, dass deine Hirten in unserer Nähe waren und wir ihnen nichts zuleide getan haben. Und während der ganzen Zeit in Karmel ist ihnen nichts abhanden gekommen. Frag deine Leute, sie werden es dir bestätigen. Nimm also meine jungen Leute freundlich auf, denn wir kommen doch zu einem Fest. Gib ihnen mit, was du für deinen Sohn David erübrigen kannst. Auf Davids Bitte oder seine Forderung reagiert Nabal, wie es seinem Naturell entspricht. Grob und beleidigend brüskiert er Davids Männer. So ganz hochnäsig schickt er sie von dannen. Die Antwort von Nabal war im Grunde genommen, jetzt machen wir unten weiter im Text, da haben wir es ja, ab dem Vers 10. Nabal entgegnete den jungen Männern Davids: David, wer ist das? Der Sohn Isais, wer soll das sein? Heutzutage gibt es viele Knechte, die ihrem Herrn davongelaufen sind. Da soll ich mein Brot und Wasser nehmen und die Tiere, die ich für meine Schafscherer geschlachtet habe, und es Leuten geben, von denen ich nicht einmal weiß, woher sie kommen? Diese Antwort war eine Ungeheuerlichkeit und eine unverschämte Beleidigung. Jeder damals wusste von David, vor allem aufgrund seiner Siege über die Philister und seines Kampfes gegen Goliath. Und überall sprach man bereits von David als dem zukünftigen König von Israel. Und nun stellt Nabal ihn hin wie einen entlaufenen Sklaven. Mit dieser Nachricht und mit leeren Händen kehren die Männer zurück zu David und berichten ihm von diesem Vorfall. Nun muss man sich eine schreckliche Schweigeminute vorstellen. Ein unheimliches Schweigen Davids, das schließlich mit einem einzigen Satz beendet wird: Alle Mann zu den Waffen. Was das bedeutete, wusste jeder. David suchte Rache und er will sich mit Gewalt holen, was ihm seiner Meinung nach auch zusteht. Durch einen ihrer Knechte erfährt Abigail, was vorgefallen ist, wie Nabal Davids Männer abgewiesen hat, obwohl seine Herden Schutz durch ihn erfahren haben. Der Hirte äußert auch seine Befürchtungen über das, was nun kommen könnte. Sieh zu, ob du noch etwas tun kannst, sonst ist unser Herr und sein ganzer Haushalt verloren. Er ist da so boshaft, dass man nicht mit ihm reden kann. Was nun folgt, ist ein Bild von einer Frau, das seinesgleichen sucht. Und ich versuche uns mal 3 Seiten von dieser Frau, von Abigail, aufzuzeigen. Uns begegnet Abigail als Diplomatin, als Prophetin und als Königin. Betrachten wir als erstes die Diplomatin. Was jetzt in der Geschichte folgt, ist ein Meisterstück der Diplomatie. ohne ihren Mann zu informieren, diesen Elefanten im Porzellanladen, trifft sie ihre Vorbereitungen. Sie belädt ihre Esel mit Kostbarkeiten, keine Zwetschgenkuchen, aber Röstkuchen und Feigenkuchen und vieles, vieles andere, von dem sie sich versprach, dass das den Leuten Davids gefallen würde. Sie schickt einige ihrer Männer als Boten voraus und macht sich auf den Weg. Im Schutze eines Berges zieht sie dahin und plötzlich steht sie vor David. Und dieser David, der kocht noch so richtig vor Wut. David hatte eben noch gesagt, für nichts und wieder nichts habe ich in der Wüste alles beschützt, was dem gehört, dem Nabal. Nicht das Geringste von seinem Besitz ist weggekommen und er hat mir Gutes mit Bösem vergolten. So möge es Gott den Feinden Davids antun, so und noch mehr. Bis morgen früh werde ich nicht einen einzigen von seinen Männern übrig lassen. David will Nabal vernichten. Vielleicht auch als ein Signal für andere, die ihn nicht unterstützen wollen. Ihr müsst euch das vorstellen, 600 Mann, die fressen schon was weg, bis der Tag zu Ende geht. Ne? Das ist nicht so, dass man da mal einen Kuchen kriegt oder was. Also um eine Truppe von 600 Mann bei Laune zu halten, da gehört schon einiges dazu. Wie kann ein solcher Konflikt gelöst werden? Weder Nabal noch David scheinen in der Lage, die Situation zu entschärfen. Der David, der ist voller Zorn, er fühlt sich ja auch im Recht. Und auf der anderen Seite der Nabal, der einfach zu dumm ist, der kriegt gar nicht mit, was um ihn herum passiert. Nur mit größtem diplomatischem Geschick kann die Lösung gefunden werden. Die Vorgehensweise von Abigail kann nur dann in ihrer Bedeutung gewürdigt werden, wenn man die gesellschaftliche Stellung der Frauen in der damaligen Zeit berücksichtigt. Für die externen Belange der Familie oder der Sippe war allein der Mann zuständig. Also schon allein die Tatsache, dass eine Frau auf die Idee kommt, ich packe etwas zusammen und verlasse mein Haus und gehe auf den Gegner zu und mache ihm ein Angebot, das ist eigentlich undenkbar gewesen. Das ist unvorstellbar und niemand wäre auf die Idee gekommen, das in dieser Weise zu machen. Der Alleingang der Abigail war ein absolutes No-Go. Sie zeigt also erheblichen Mut und sie ist auch in ihrem tiefsten Inneren von ihrer Mission überzeugt. Sie sieht, dass David in seinem Zorn nur durch Demut besänftigt werden kann. Sie fällt vor ihm auf die Knie und sagt einen bemerkenswerten Satz, der David sofort den Wind aus den Segeln nimmt. Sie fängt nicht mit einer Begrüßungsformel an, sie sagt, auf mich falle alle Schuld. Auf mich falle alle Schuld. Sie, die eigentlich gar nichts dafür kann, sagt, auf mich falle alle Schuld. Mein Herr ärgere sich doch nicht über Nabal, diesen boshaften Menschen. Er ist genau das, was sein Name bedeutet. Nabal heißt er und niederträchtig ist er. Leider habe ich, deine Sklavin, die jungen Leute, die mein Herr geschickt hat, nicht gesehen. Nun aber, mein Herr, so wahr Jahwe lebt und du selbst lebst, Jahwe hat dich daran gehindert, in Blutschuld zu geraten, indem du dir mit eigener Hand hilfst. Mögen deine Feinde und alle, die dir schaden wollen, so wie Nabal werden. Hier ist nun der Segensgruß, den deine Sklavin meinem Herrn brachte. Möge er an die Leute im Gefolge meines Herrn verteilt werden. Psychologisch sehr geschickt solidarisiert sie sich mit David. Und sie bietet ihm ein Ventil für seinen Zorn an. Und ihr Fluch über Davids Feinde wirkt wie ein Blitzableiter. David, der zuvor noch voller, ja, wirklich tief sitzendem Zorn war, hat auf einmal keine Worte mehr. Ihr richtiger Ton und ihr Verhalten erreichen ihr Ziel und David nimmt ihren Dank an. Er akzeptiert die Geschenke, die Gaben, die sie mitgebracht hat. Und so hat Abigails Diplomatie einen blutigen Krieg, einen blutigen Streit verhindert. Abigail war nicht nur Diplomatin, sie war auch Prophetin. Und das ist eigentlich der Part in der ganzen Geschichte, der vielleicht am meisten unterschätzt wird. Ich habe mich in der Vorbereitung auf dieses Thema mit Auslegungen auseinandergesetzt und die Abigail kam eigentlich nie gut weg, weil vor 50 Jahren, 80 Jahren haben unsere theologischen Vorfahren der Abigail unterstellt, diese ganze Geschichte ist ein Beispiel dafür, wie raffiniert eine Frau sein kann, wenn sie sich einen Mann angeln will. Und die eigentlich wichtigen Punkte, auf die es ankommt, die hat man ganz nach hinten weggeschoben. Und es ist so viel Wertvolles drin im Betrachten dieser Abigail und besonders auch in dem Abschnitt, wo es um die Prophetie geht. Vergib doch deiner Sklavin ihre Anmaßung. Ich weiß, dass Jahwe meinem Herrn ein beständiges Könighaus errichten wird, weil mein Herr die Kriege Jahwes führt. Dein Leben lang möge dir niemand ein Unrecht vorwerfen können. Und wenn dich jemand verfolgt, um dich umzubringen, soll das Leben meines Herrn bei denen verwahrt sein, die Jahwe, dein Gott, am Leben erhält. Aber das Leben deiner Feinde schleudere er mit der Schleuder weg. Wenn dann Jahwe meinem Herrn all das Gute tun wird, das er dir zugesagt hat und dich zum Fürsten über Israel bestellt, dann soll es dir, meinem Herrn, nicht zur Falle werden und nicht zum Vorwurf in deinem Gewissen führen, dass du ohne Grund Blut vergossen und dir selbst geholfen hast. Und wenn Jahwe meinem Herrn wohltun wird, dann denk auch an deine Sklavin. Was tut sie? Sie spricht zunächst einmal eine Verheißung aus. Der Herr wird dir ein beständiges Haus bauen. In Klammer, er wird dich zum König machen, denn du führst des Herrn Kriege. Sie spricht des Weiteren einen Segenswunsch aus. Ich lese es mal nicht so, wie es da in der Übersetzung war, sondern ich zitiere es mal von Luther, da gefällt mir die Sprache besser. Es möge nichts Böses an dir gefunden werden, dein Leben lang. Sollte dir jemand nach dem Leben trachten, so soll dein Leben eingebunden sein in das Bündlein der Lebendigen bei Gott. Welch ein schönes Bild. Eingefügt sein in das Bündlein der Lebenden bei Gott. Hat mir gefallen. Das ist ein wunderschönes Bild. Und so möchte ich auch leben, in dieser Sicherheit eingebunden sein, in ein Bündel mit anderen, die Gott lieben und die Gott liebt. Und als Drittes spricht sie den David von Schuldgefühlen frei. Wenn David erst einmal König ist, soll er nicht mit der Schuld belastet sein, ohne Grund Blut vergossen zu haben. Ich muss an der Stelle gerade mal drüber nachdenken, was passiert wäre, wenn David nicht auf Abigail gehört hätte. Wenn er die Sippe des Nabal ausgelöscht hätte. Wäre er König geworden? Oder wäre aus dem beim Volk beliebten Robin Hood ein Verbrecher geworden? Ich glaube, sein Bild, sein Ansehen im Volk hätte sich stark verändert. David war zwar zum König gesalbt von Samuel, aber dieser Samuel ist kurz vorher gestorben. Er ist beerdigt worden und sein großer Fürsprecher, also der eigentlich der Garant war, dass er später mal die Königswürde antreten kann, der lebte nicht mehr. Davids Beliebtheit gründete sich auf seinen Mut und auf seinen Einsatz fürs Volk. mit dem Ruf eines brutalen Mörders, der nur auf seinen eigenen Vorteil aus ist, wäre es ihm wohl schwer geworden, der von allen verehrte und verachtete König zu werden, der er dann ja auch tatsächlich war. Wie reagiert nun David auf Abigail? Sie erringt, wie man heute sagen würde, einen vollkommenen diplomatischen Sieg. Gepriesen sei Jahwe, der Gott Israels, rief David vor Abigail, dass er dich mir heute entgegengeschickt hat. Und gepriesen sei deine Klugheit, gesegnet sollst du sein, dass du mich heute davor zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mir selbst zu helfen. Aber so wahr Jahwe, der Gott Israels, lebt, der mich davor bewahrt hat, dir Böses zu tun, wenn du mir nicht so schnell entgegengekommen wärst, dann hätte Nabal bis zum Morgenlicht keinen seiner Männer übrig behalten. Dann nahm David die Gaben an, die es ihm mitgebracht hatte, und sagte zu ihr: Geh in Frieden nach Hause. Ich habe auf dich gehört und du kannst mir ins Gesicht schauen. David erkennt, dass Gott ihm Abigail entgegengeschickt hat. Und so nimmt er Abigails Rat an und lässt sich besänftigen. Er erkennt auch die Prophetie in ihren Worten. Und er wird dadurch vor vielleicht weitreichenden Konsequenzen bewahrt. Und letztendlich erkennt er Abigail als Frau. Er ist beeindruckt von ihrer Schönheit und von ihrer Klugheit. Und er entlässt sie in Frieden. So. Abigail hat ihre schwierige Mission erfolgreich beendet. Ende gut, alles gut. Im Licht der untergehenden Wüstensonne zieht sie ihren Weg. Doch halt, ein Aspekt fehlt ja noch. Die Königin. Wie kann das gehen? Zu Hause wartet doch Nabal, ihr Ehemann. Und dieser hat sich durch ihre Aktion keinesfalls verändert. Bei ihm hat sie keinen diplomatischen Sieg errungen. Er weiß ja noch nicht einmal etwas davon, was Abigail gemacht hat. Als Abigail nach Hause kam, saß Nabal mit seinen Leuten beim Festmahl. Er feierte wie ein König, war gut gelaunt und völlig betrunken. Sie sagte ihm kein Wort von dem, was vorgefallen war. Erst am nächsten Morgen, als er wieder nüchtern war, erzählte seine Frau ihm alles. Da traf ihn der Schlag und er war wie gelähmt. 10 Tage später ließ Jahwe ihn sterben. Welch ein unrühmliches Ende für Nabal. Wir wissen nicht, ob es die Erkenntnis war, falsch gehandelt zu haben, oder Zorn und Wut über Abigails Handeln. Jedenfalls ist Abigail von diesem Tyrannen befreit. Der eine oder andere fragt sich, wie kann es denn überhaupt dazu kommen, dass eine so kluge und schöne Frau sich in die Hände eines Mannes wie dem Nabal begibt? Aber dazu muss man wieder verstehen, wie die Menschen in der damaligen Zeit getickt haben. Da wurden Ehen aus ganz anderen Gründen geschlossen wie heute. Da war das oft Politik, es war oft eine Frage des Geldes. Und wir können in der Bibel nichts darüber lesen, wie die Abigail zu Nabal kam. Auf jeden Fall war sie sehr unglücklich unter ihm und Gott, Jahwe, hat sie von diesem Los befreit. Wie geht die Geschichte weiter? Als David davon hörte, sagte er: Gepriesen sei Jahwe, der den Prozess gegen Nabals Unverschämtheit geführt und mich, seinen Sklaven, von einer bösen Tat abgehalten hat. Er hat Nabals Schlechtigkeit auf ihn selbst zurückfallen lassen. Dann schickte David Boten zu Abigail und bat sie, seine Frau zu werden. Die Diener kamen nach Karmel und sagten zu Abigail, David schickt uns, er will dich zur Frau nehmen. Da stand sie auf, kniete sich nieder, das Gesicht zur Erde und sagte, deine Sklavin ist bereit, den Dienern meines Herrn zu dienen und ihnen die Füße zu waschen. Schnell machte sie sich reisefertig und setzte sich auf ihren Esel. Ihre 5 Mägde begleiteten sie. Sie folgte den Boten Davids und wurde seine Frau. So endet die Geschichte. Abigail ist nicht Davids erste Frau. Auch darüber werden die Moralapostel gestolpert sein. Es ist einfach ein ganz anderes Familienverständnis und Bild damals gewesen. Je reicher ein Mann war, umso mehr Frauen hatte er. Heute leben wir in der Monogamie. Wir haben einen Partner, was sehr schön und sehr gut ist. Aber damals war es eben anders. Abigail war nicht Davids erste Frau. Weiß jemand, wer die erste Frau von David war? Es war die Michal, genau. Das war eine Tochter von Saul, die ihm als Lohn gegeben wurde, nachdem er den Goliath besiegt hatte. Aber diese Michal wurde ihm nach dieser Geschichte von Saul wieder weggenommen, können wir heute gar nicht verstehen, wurde einem anderen gegeben. Also Frauen, die waren immer wie so ein Spielball in der Politik der Männer. Leider. Abigail war nicht Davids erste Frau, aber sie war die erste, um die er warb. Sie hat ihn beeindruckt. Es war nicht die Überlegung, was könnte für meine Politik, für mein Fortkommen am besten sein, sondern seine Überlegung war, die gefällt mir. Die möchte ich zur Frau haben. Und er warb um sie, weil er spürte, diese Frau hat Gott für mich bereit. Die Frau hat Gott mir in den Weg gestellt. Abigail war ein ausschlaggebender Faktor auf Davids Weg zum König. Und sicher hat sie auch späterhin, wir lesen darüber nichts in der Bibel, aber sicher hat sie auch später sehr viel in Davids Leben bewirkt und hat ihm durch ihren Rat, durch ihre Klugheit, bestimmt in vielen Situationen den richtigen Weg gewiesen. Abigail sollte uns ein Vorbild sein. Deswegen habe ich die Geschichte auch heute Morgen erzählt. Abigail handelt im Glauben. Jemand, der nicht den tiefen Glauben an Jahwe hat und an seinen Auftrag, der kann den Mut nicht aufbringen, den Abigail aufgebracht hat, als sie dem David entgegengezogen ist. Sie nutzt ihre Gaben. Was waren ihre Gaben? Ihre Schönheit und ihre Klugheit. Bei uns sind es vielleicht ganz andere Gaben, aber Abigail sollte uns ein Vorbild sein, dass auch wir unsere Gaben nutzen. Unsere Gaben, die Gott uns gegeben hat. Sie teilt ihre prophetische Sicht mit. Sie erzählt dem David, was Gott ihr aufs Herz gelegt hat und was sie ihm über seine Zukunft sagen soll. Wie geht es da uns manchmal? Wir haben ein Bild, wir haben manchmal das Gefühl, Gott hat uns etwas aufs Herz gelegt, auf die Zunge gelegt und wir halten es zurück. Weil wir vielleicht Angst davor haben, wie kommt es an, wie wird es vom Gegenüber verstanden. Aber lasst auch da Abigail ein Vorbild für euch sein. Teilt das, was euch Gott aufs Herz gelegt hat, anderen mit. Und als Viertes, Gottes Wille ist ihr wichtiger als gesellschaftliche Konventionen. Sie hat mit den gesellschaftlichen Konventionen der damaligen Zeit gebrochen. Sie hat Mut bewiesen, hat etwas für eine Frau Undenkbares getan, ist initiativ geworden und ist dadurch auch sehr belohnt worden. Vielleicht sind wir Christen in der heutigen Zeit auch aufgefordert, gegen gesellschaftliche Konventionen uns aufzulehnen. Wenn ich betrachte, wohin sich unsere Gesellschaft entwickelt, wie unsere Normen, unsere Werte sich verändern, dann ist es vielleicht notwendig, dass wir Christen uns Mut nehmen, unser Herz in die Hand nehmen und unsere Stimme erheben und so wie Abigail damals den Mut finden, etwas entgegen aller Konventionen zu tun. Abigail, ein Vorbild in vielerlei Hinsicht. Ich möchte die Predigt abschließen, indem ich noch einmal auf das Wortspiel mit den Namen der beiden zurückkomme. Nabal, der Tor, der Narr, oder Abigail, mein Vater freut sich, meines Vaters Freude. Was passt besser zu dir? Bist du ein Tor, ein Narr, oder bist du des Vaters Freude? Amen.